Rzhev, Oblast Tver, Russische Föderation, 29. März 2028, 9 Uhr mitteleuropäische Zeit. Sergei Rabotnik ist ein einfacher Mann. Arbeiter in einem Betrieb, der landwirtschaftliche Maschinen herstellt, Ehemann und Vater zweier Töchter, die schon lange aus dem Haus sind und ihr eigenes Leben leben. An diesem Morgen, er hat diese Woche Spätschicht, sitzt er wie so oft in seiner Küche, liest Zeitung und trinkt seinen Tee. Er hat noch genügend Zeit, bis er sich für die Arbeit fertig machen muss. Seine Frau, Galina, Krankenschwester im nahegelegenen städtischen Krankenhaus, hat diese Woche Frühschicht. Er ist also allein zu Hause. Es stört ihn nicht. So hat er wenigstens seine Ruhe. Wie immer dröhnt der kleine Fernseher im Hintergrund und Sergei ist mit der Lektüre seiner Zeitung, eigentlich des Sportteils, das einzige, was er wirklich sorgfältig liest, beschäftigt. Für ihn und seine Frau sind die Zeitung und das Fernsehen das Tor zur weiten russischen Welt. Wenn man in einer 60.000 Einwohnerstadt nordwestlich von Moskau wohnt, ist die Hauptstadt weit entfernt. Während Sergei aufmerksam die Berichte zu den neuesten Entwicklungen seines Clubs, des FV Tver, der mal wieder um den Klassenerhalt in der zweiten Liga kämpft, studiert, dröhnt aus dem Fernseher plötzlich Musik. Keine gewöhnliche russische Popmusik oder Folklore, nein, es sind Fanfaren, die erklingen. Irritiert, aber gleichzeitig auch neugierig, hebt Sergei den Kopf von der Zeitung und dreht sich samt seinem Stuhl zum Fernseher, der auf dem Kühlschrank hinter ihm steht. Wenn Fanfaren erklingen, dann muss es wichtig sein, denkt er sich. Und in der Tat sieht es so aus, als ob es etwas Wichtiges geben würde. Denn der staatliche Sender Rossiya 1, der im Hause der Rabotniks in Dauerschleife läuft, überträgt live aus dem Kreml. Es scheint sich um eine Art Zeremonie zu handeln. Die Kamera schwenkt über die Anwesenden. Männer und Frauen in ihren feinen Anzügen und Kleidern, aber auch Soldaten in ihren Uniformen und den Ehren- sowie Gefechtsmedaillen am Revers. Es müssen gut 200 bis 300 Menschen sein, die sich in diesem Saal versammelt haben. Warum? Fragt sich Sergei. Aus der Presse oder dem Fernsehen hat er nicht mitbekommen, dass heute etwas Wichtiges passiert. Er wird es wohl überlesen haben, denkt er sich. So wird es gewesen sein. Politik ist nicht so seins. Nachdem die Kamera mehrmals über die Köpfe der Anwesenden geflogen ist, gibt es einen Schnitt. Als nächstes sieht man die goldenen Kremltüren mit den beiden Ehrengardisten. Zumindest ist dies ein Zeichen dafür, dass Präsident Obmantschikow diese Versammlung einberufen hat. Denn durch diese Tür gehen nur die Herren des Kremls. Langsam öffnen die beiden jungen Ehrengardisten die großen und massiven Türen und die Kamera zeigt, wie Obmantschikow über den roten Teppich schreitet, gefolgt von zwei Männern, je einer zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Je näher Obmantschikow der Kamera kommt, desto deutlicher kann man die beiden Männer erkennen. Links von ihm geht Wladimir Putin und rechts der Präsident von Belarus, Alexander Grigorjewitsch Lukaschenko. Beide sind in die Jahre gekommen und sehen neben dem jungen und dynamisch wirkenden russischen Präsidenten wie aus der Zeit gefallene alte sowjetische Apparatschiks aus. Die Kamera verfolgt die drei bis zum Podium des Saales und schwenkt dann ins Publikum, das stehend Beifall spendet. Nach einer gefühlten Ewigkeit tosenden Applauses nimmt die anwesende Menge wieder auf ihren Stühlen Platz und schlagartig kehrt Ruhe im Saal ein. Obmantschikow tritt vor das Mikrofon und beginnt seine Ansprache. »Freunde«, leitet er seine Rede ein, und schon in der Verwendung der Anrede »Freunde« liegt etwas Besonderes. Normalerweise würde er die Anwesenden mit Damen und Herren begrüßen, aber er wählt Freunde, eine familiäre, vertrauliche Anrede. Ungewöhnlich, denkt sich Sergei Rabotnik in seiner Küche und trinkt noch einen Schluck Tee. Freunde, wiederholt Obmantschikow, heute ist ein besonderer Tag, ein großer Tag für unser Vaterland. Heute ist ein Tag, an dem die Größe unseres Landes wieder auferstehte. Unseres Landes und unserer russischen Zivilisation. Denn am heutigen Tag verkünde ich, dass Narva wieder in den Schoß unserer großartigen Nation zurückkehrt. Aber nicht nur das. Heute ist auch der Tag, an dem ich mit Alexander Grigorjewitsch Lukaschenko den russisch-belarussischen Unionsvertrag weiterführe. Wir haben vereinbart, dass unsere beiden Nationen bis zum 1. Juni 2030 eine werden. Die enge Kooperation der vergangenen Jahre wird in eine gemeinsame Union überführt. Ein Parlament, eine Armee, ein Präsident. Damit kehrt Russland zur alten Stärke zurück. Wir haben seit 2014 gegen jene Kräfte gekämpft, die Russland klein halten wollten, die verhindern wollten, dass wir den Platz, der uns in der Welt gebührt, einnehmen können. Und wir haben sie besiegt. Der Westen mit seiner aggressiven, antirussischen Politik, mit seiner Dekadenz und seinem perversen Menschenbild wurde niedergerungen unter großen Verlusten, die, wie wir heute sagen können, nicht umsonst gewesen sind. Wir haben die Faschisten in Kiew besiegt und wir haben ihre Unterstützer besiegt. Mit dem amerikanischen Präsidenten habe ich Gespräche über die Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur und über globale Fragen vereinbart, die in Bälde beginnen werden. All dies haben wir aus eigener Kraft errungen, gegen die gefährlichsten Mächte der Welt, die unser großartiges Vaterland demütigen und zerschlagen wollten. Aber wir hatten auch Freunde, die stets an unserer Seite standen. Präsident Xi gilt hier zuvorderst mein Dank. Aber auch Präsident Modi hat sich in diesen für uns schweren Zeiten als treuer Freund der russischen Nation erwiesen. Mit beiden streben wir eine Welt an, die friedlich ist und in der die Macht auf verschiedene Pole verteilt ist. Eine Welt, die für alle Völker gerecht ist. Daran wollen wir als Fürsprecher des globalen Südens mitwirken, zum Wohle aller. Es wird keine Politik mehr geben, in der eine Macht den anderen sagt, was sie tun dürfen und was sie zu lassen haben. Diese Zeiten sind vorbei. All dies, und das möchte ich an dieser Stelle betonen, wäre nicht möglich gewesen, hätte nicht ein Mann vor fast 30 Jahren die Geschicke unseres Landes in die Hand genommen und es von seinen dunkelsten Stunden zu seinen großen Höhen geführt. Ihm, Wladimir Wladimirowitsch Putin, gebührt unser ewiger, tiefster Dank und der Rest des Satzes geht im tosenden Applaus der Anwesenden unter. Sergei Rabotnik dreht den Stuhl wieder zum Tisch und beugt sich über die Zeitung. In 3 Stunden muss er auf Arbeit sein, also noch genügend Zeit, denkt er sich. Moskau, Peking. 30. März 2028. Ein neues Zentrum. Es ist schon spät in der Nacht, als Präsident Obmantschikow zum Telefonhörer greift, um Präsident Xi anzurufen. Nach 2-maligem Klingeln hebt der Diktator in Peking den Hörer ab. »Herr Präsident, schön, Sie zu hören. Wie geht es Ihnen?« »Es könnte mir nicht besser gehen«, erwidert Obmantschikow. Die Geschichte bewegt sich schneller als in den letzten 100 Jahren, Herr Präsident. Obmantschikow kann das Lächeln seines Gesprächspartners nicht sehen. Xi fühlt sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Sein Plan und der seiner Vorgänger scheint aufzugehen. Das Ziel ist vor Augen. Die Macht der USA gebrochen und die chinesische Vorherrschaft über die Welt zum Greifen nahe. In seiner Stimme liegt Zufriedenheit, als er zu Obmantschikow sagt, »Ja, und wir bestimmen Ihre Entwicklung.«